Herzlich willkommen zur 53. Folge von Talking Purpose – Wirtschaft neu denken, dem Podcast rund um nachhaltig erfolgreiche Unternehmens- und Markenführung. Mein Name ist Annette Bruce und ich bin Gründerin und Geschäftsführerin der Marketingstrategieberatung Creative Advantage aus Hamburg. Mit meinen Gästen diskutiere ich, wie Unternehmen profitabel wirtschaften und gleichzeitig einen Beitrag für das Gemeinwohl leisten können. In den Gesprächen erhaltet ihr Einblicke in die Unternehmen und Organisationen, die den Mut haben, Wirtschaft neu zu denken und damit Teil der Lösung der drängendsten Probleme unserer Zeit sind. Meine Gäste heute: Katharina Röhrig. Sie ist Teil der Geschäftsführung der Melitta Holding und verantwortlich für Kommunikation und Nachhaltigkeit. Und Stefan Dirks, Direktor strategische Nachhaltigkeit in der Melitta Group. Wenn ihr über Transformation im eigenen Unternehmen nachdenkt und dafür Input sucht, dann seid ihr hier absolut richtig. Denn meine beiden Gäste geben großzügig Einblick in den Transformationsprozess der Melitta Gruppe und sparen nicht mit Praxistipps, die ihr direkt anwenden könnt. Wir sprechen darüber, warum Herr Benz in der Transformation zunächst viel Risiko und wenig Chance sah und was es bedurfte, nicht nur ihn, sondern auch die gesamte Belegschaft vom Gegenteil zu überzeugen.
Dinge so zu manifestieren und Beteiligte und Mitmacher zu finden, das ist, glaube ich, auch nochmal nach innen eine Kunst. Ne? Und dann natürlich, Sie eben ja ganz zu Anfang gesagt haben, was heißt Kommunikation, wenn Sie das so kommunizieren können, mitnehmen können, dauerhaft zum Thema machen, dass man eigentlich als Mitarbeiter sich damit beschäftigen muss, ob man will oder nicht. Ne? Und über das Kontinuum am Ende eine Wirkungstiefe und eine Wirkungskraft zu entfalten.
Wir sprechen über den immer noch unterschätzten Faktor Mensch in Restrukturierungsprozessen, über den kombinierten Top-Down-Bottom-Up-Ansatz im Transformationsprozess und über Fehler, Irrwege und große Erfolge auf dem Weg zum Kaffee der Zukunft. Erfahrt, warum Mut, Haltung, Transparenz und konsequentes Handeln entscheidende Faktoren für eine erfolgreiche Transformation sind und warum Anfangen, statt sich in Untätigkeit hinein zu recherchieren, immer der bessere Weg ist. Denn eines ist klar, es gibt nicht die perfekte Lösung, denn jede Organisation ist anders und muss in den Prozess unbedingt einbezogen werden. Was sind die wesentlichen Anforderungen aus meinem Geschäft heraus? Wo finde ich die Menschen im Unternehmen, die einen wesentlichen Beitrag leisten können? Was sind die großen Linien und wie operationalisiere ich diese? Herzlich willkommen, Frau Röhrig. Herzlich willkommen, Herr Dirks.
Ja, hallo Frau Buß. Freue mich, hier zu sein.
Ja, vielen Dank. Wir freuen uns, hier zu sein. Dankeschön.
Ja, hier zu sein ist das Stichwort, weil ich habe meine Gäste von Melitta, nämlich hier heute bei uns im Studio, und freue mich sehr, mal wieder eine Live-Aufnahme machen zu können und bedanke mich, dass Sie den Weg auf sich genommen haben, damit wir hier miteinander vor Ort das Gespräch aufzeichnen können. Ja, Frau Röhrig, Sie sind Teil der Geschäftsführung der Melitta Holding und sind zuständig für den Bereich Kommunikation und Nachhaltigkeit. Mhm. Sie waren kommen aus dem PR- und Kommunikationsbereich mit Stationen bei Weller und der Moulier-Gruppe, bei Bulthaupt, bei Röckel. Das heißt, Sie sind echter Markenexpertin mit vielen Stationen bei sehr bekannten Marken. Ich bin so ein bisschen drüber gestolpert über den Titel Kommunikation und Nachhaltigkeit. Ich steige jetzt einfach mal direkt ein. Ist denn Nachhaltigkeit bei Melitta ein kommunikatives Thema?
Ich denke schon, dass es ein kommunikatives Thema ist, aber ich glaube, Ihre Frage ist anders gemeint. Wenn wir das nur kommunikativ betreiben würden, wäre es extrem zu kurz gesprungen. Und ich glaube, sagen zu können, ich bin jetzt seit 10 Jahren im Unternehmen und für mich war Marke und Kommunikation eigentlich immer so ein Herzensthema und habe die große Chance bekommen, in dem Unternehmen hier Nachhaltigkeit dazu zu bekommen. Und wenn man mal, glaube ich, versteht, wie viel Kraft darin liegt, Marke, Kommunikation, Transformation und Nachhaltigkeit zusammenzudenken, dann finde ich, ist da extrem viel Musik drin. Und wenn ich ehrlich bin, ich könnte mir überhaupt nicht mehr vorstellen, nur noch, also soll jetzt nicht böse klingen, aber nur noch das Thema Marke und Kommunikation zu machen.
Ja, die Themen gehören ja auch schon von daher zusammen, weil wir beschäftigen uns viel für unsere Kunden mit dem Thema, tu Gutes und rede drüber. Aber das ist gar nicht so einfach, weil das Thema Greenwashing ist nun auch in aller Munde und es wird ja auch immer nach dem Fehler gesucht in der Kommunikation, auch zu Recht oft, finde ich. Aber es ist auch gar nicht so einfach, wenn sich Unternehmen jetzt wirklich auf den Weg machen, etwas zu verändern, neue Wege zu gehen, das kommunikativ zu unterstützen. Von daher finde ich die Kommunikation durchaus sinnvoll und auch sehr interessant. Aber bevor wir da einsteigen, möchte ich erstmal unseren zweiten Gast vorstellen. Das ist Stefan Dirks und Sie sind Direktor strategische Nachhaltigkeit. Genau, und sind ein Kaffee-Experte, denn vor der Zeit bei Melitta waren Sie bei Tchibo viele Jahre, haben Sie mir erzählt, und haben dort auch den Bereich Nachhaltigkeit mit aufgebaut. Das heißt, ich habe hier die zwei Experten, glaube ich, von Melitta zum Thema Nachhaltigkeit und natürlich auch Kaffee. Ich fange mal bei Ihrem Titel auch an. Ich bin da auch drüber gestolpert. Sie sind Direktor strategische Nachhaltigkeit. Dann habe ich gesagt Nachhaltigkeitsstrategien und gesagt, nee, es ist ein bisschen anders. Erklären Sie uns das doch mal.
Ja, ganz genau, Frau Bruce. Also Nachhaltigkeitsstrategie ist insofern schwierig, als, da gibt's eine Nachhaltigkeitsstrategie, dann gibt's eine Markenstrategie, dann gibt's noch eine Sales-Strategie
und noch viele
weitere Strategien und die konkurrieren dann fröhlich miteinander. Das ist heutzutage nicht mehr zielführend, sondern Nachhaltigkeit, wenn ich dieses Wort mal noch in den Mund nehmen darf, weil das ist ja auch mittlerweile doch ziemlich abgenutzt, wird für alles und nichts verwendet, heißt ja am Ende des Tages einen ganzheitlichen Transformationsprozess für alle relevanten Strategien, Geschäftsprozesse und sonstige Aktivitäten des Unternehmens in seinem Umfeld zu gestalten. Und deswegen nicht Direktor Nachhaltigkeitsstrategie, sondern strategische Nachhaltigkeit.
Jetzt haben Sie schon das Stichwort gesagt. Wir haben ja entschieden, wir wollen heute sprechen über Transformation. So gelingt die Transformation im Mittelstand, aber ich glaube, da können auch alle anderen Praktiker heute viel mitnehmen, denn wir wollen ganz tief einsteigen. Wie gelingt denn Transformation? Auch das ist ein Wort, was in aller Munde ist zurzeit. Eine sehr große Aufgabe für alle Unternehmen im Moment. Wenn wir nochmal zu Melitta jetzt schauen, Frau Röhrig, Sie haben mir im Vorgespräch gesagt, so das Wertegerüst von Melitta war immer sehr stark, klassisches Familienunternehmen. Warum braucht es denn heute eine Transformation? Was treibt Sie dahin, Transformation ja doch mit viel auch Aufwand zu betreiben? Was soll transformiert werden und wo stehen Sie zurzeit da?
Von den Werten kommend macht es uns das, glaube ich, leichter, neu zu denken. Also ich glaube, das ist, eine Basis, auf der wir aufsetzen können. Und das ist in Familienunternehmen manchmal auch durch eine starke Prägung, ob das der Gründer ist oder die Gründerin, vielleicht auch nochmal leichter, als wenn man im Großkonzern ist. Aber das Thema Veränderung ist ja dahingehend wichtig. Ich glaube, wenn wir über Nachhaltigkeit sprechen oder auch über Unternehmensführung, das fängt ja alles mit Haltung an. Also ich brauche ja wirklich, das haben wir auch gemerkt in dem Prozess, eine klare Haltung zu Themen und auch ein klares, ich mag das Wort nicht, weil es auch abgenutzt ist, mir fällt aber gar nichts anderes ein, so ein Commitment für Sachen, ne? Und da wirklich mal zu schauen, was ist denn eigentlich die Aufgabe eines Unternehmens? Wie definiere ich Nachhaltigkeit und wie definiere ich auch, sagen wir mal, das Thema Transformation? Und ich würde vielleicht ein Stück gern zurückspringen, bevor wir uns mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt haben. Als ich im Unternehmen angekommen bin vor 10 Jahren, da haben wir gerade restrukturiert und ich kam aus einem Unternehmen, da hatten wir das auch gerade gemacht, aber nicht ganz so erfolgreich, weil wir, glaube ich, den Faktor Mensch so ein bisschen auseinander oder nicht einbezogen haben. Und bei Melitta habe ich gemerkt, wir sind eine Organisation, die hat eine Holding, die hat eine Zentrale, die hat relativ viele Unternehmensbereiche und damit einhergehend eigentlich auch damals noch sehr viele Fürstentümer und Silos, wenn man so möchte.
Das kann ich mir gut vorstellen. In so einem klassischen gewachsenen Mittelstand aus den guten Jahren des Kaffee-Business, ja.
Genau, und es ist ja nicht nur Kaffee, sondern bei uns gehört ja auch noch Toppitz dazu, Swirl dazu. Das heißt, wir haben auch noch unterschiedliche Bereiche. So. Und da mal zu schauen, wie können die denn miteinander stärker nochmal interagieren? Wie kann man voneinander lernen? Wie kann man aber auch anders überhaupt mal miteinander sprechen? Und wir haben uns damals entschieden, in der Abstimmung auch mit der Unternehmensleitung zu sagen, wir gehen in einen relativ tiefen psychologischen Prozess mal rein und gucken, wie drehen wir Vertrauensthemen, wie drehen wir eine Dialogkultur, wie gibt es auch eine andere Art von Diskussion und vielleicht auch strategischem Verständnis miteinander. Und während wir diesen Prozess sozusagen gestartet haben und intensiv, der hört ja auch niemals auf, wenn ich ehrlich bin, bin ich gefragt worden, ob ich Lust habe, Nachhaltigkeit zu machen. Mhm. Was ich damals nicht gewusst habe, ist, dass außer mir das keiner haben wollte.
Und das sieht heute bestimmt anders aus.
Genau, ich glaube auch.
Heute ist es genau. Ja doch durchaus ein Renommee-Thema.
Genau, aber damals war es, glaube ich, etwas, wo man das sehr stark mit mehr Risiko als Chance verbunden hat. Ne? Und finde ich, ist ja auch was, sagte eben Haltung, wie kommt man denn dahin, dass man das wirklich als Chance begreift, miteinander macht. Und ich habe damals überlegt, ich hatte das Glück, ich hatte einen Berater angesprochen, der eigentlich initiativ sich bei uns gemeldet hat. Das passte irgendwie wie Faust auf Auge und wir sind zusammen losgelaufen. Und der betreute beide Themen. Und darüber haben wir so ein Stück weit Transformation im klassischen Sinne, ne? Unternehmenskultur, Führungsmentalität, Firmenkultur, also auch auf Führungsphilosophie und Nachhaltigkeit miteinander vermischt. Mhm. Und da, glaube ich, lag extrem viel Kraft drin, weil sie können dann wirklich mit dem System arbeiten. Und ich sag manchmal so, ist wie so ein Bild, ne? Wenn sie Steine ins Wasser werfen, irgendwann greifen die ineinander. Mhm. Und das, finde ich, hat man in dem Prozess sehr gut gemerkt. Und ich glaube, da lag auch relativ viel Musik drin. Und Sie haben ja eben gefragt, wie kommt man als Unternehmen, wenn die Werte stimmen? Ich glaube, es ist einfach eine Weiterentwicklung und eine Intensivierung und ein Fokus auf das Richtige in dem Moment gewesen.
Jetzt klingt das so, mit den Steinen ist ja ein schönes Bild. Da entstehen ja die Kreise tatsächlich automatisch. So, es klang mir fast zu einfach. War denn Ihr Unternehmen so bereit für diese Transformation und diesen Weg zu gehen?
Was heißt bereit? Ich glaube, das ist eine Grundidee gab, dass man gesagt hat, hier, wir machen das. Mhm. Ich nehme mal ein Beispiel. Ich hatte dann einen Geschäftsführerkollegen, der sagte zu mir, na, erklär mir mal, wie sich die anderen ändern sollen, dann sage ich denen das. Und dann habe ich gesagt, nee, es fängt ja bei uns selber an. Ist aber auch ein Prozess, den muss man ja erstmal, finde ich, für sich auch ergreifen und verstehen. Ne? Und ich glaube, das waren sicherlich so 2-3 Jahre, wo ich manchmal gedacht habe, gut, entweder ich kriege das hier gedreht oder das System spuckt mich aus. Also leicht war das überhaupt nicht. Ne? Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass man für was brennt, dass man aber auch Menschen mitnimmt. Und ich glaube, ein Erfolgsmoment war in dem Ganzen, dass ich mir überlegt habe, wir haben so um die 150 Führungskräfte in so der ersten 3 Ebenen. Was brauchen die denn von mir und was brauche ich von denen? Mhm, ne? Und auch so die Erkenntnis, also ich kam aus der Kommunikation, ich brenne für die Dinge, die ich mache. Aber zum Beispiel hat mir irgendwann dann mal eine Kollegin gesagt, na ja, du hast ja eine Hidden Agenda. Und da habe ich gedacht, ich habe doch keine Hidden Agenda. Ich möchte ja was fürs Unternehmen machen. Und dann zu hinterfragen, okay, was denken denn andere von mir? Weil wenn die das denken, kommen wir ja nie miteinander klar. Ne?
Ja, absolut.
So. Und ich habe damals dann auch angefangen, nicht nur den Prozess fürs Unternehmen zu machen, sondern einen eigenen Coaching-Prozess, wo man dann natürlich lernt, ne? Ich bin zu 80% daran beteiligt, wenn Dinge gut laufen, wenn sie schlecht laufen. So. Ne? Und das, glaube ich, für sich noch mal zu begreifen, dann aber auch ehrlich zuzuhören, was brauchen denn meine Kollegen, was brauchen oder die mir auch zuzuhören, was brauche ich. Und ich glaube, das war so am Ende der Öffner und zu sagen, wir haben natürlich, ich sage das immer so salopp, drücken, schieben, hupen, habe ich 8 Jahre lang gemacht. Ne? So. Heute, glaube ich, muss man ab und an nur noch hupen, was ganz schön ist, aber ne, es ist ein Prozess. Und aber wichtig ist, echtes Interesse aneinander, miteinander die Dinge zu gestalten. Und ich glaube, abschließend, für mich war das ein Riesenschritt, mal um Hilfe zu bitten. Ne? Also ich habe immer gedacht, muss ich nicht, weil ich werde dafür bezahlt. Mhm. Aber da auch zu verstehen, wenn ich das mache und wenn ich auch ehrlich mal ne, zeige, ich brauche Hilfe, dann bin ich eigentlich bisher, wenn ich ehrlich bin, in dem Prozess auch noch nie enttäuscht worden.
Herr Dirks, wie haben Sie den Prozess erlebt? Das klingt ja jetzt sehr spannend und sehr lebendig. Waren Sie vor 10 Jahren schon dabei oder sind Sie etwas später dazu gekommen?
Ich bin etwas später dazu gekommen, also vor gut 4 Jahren. Also da war schon ein Stück des Weges durchaus auch schon gegangen.
Ja.
Und das war eine tolle Basis für mich dann auch, als ich bei Milita gestartet bin. Wir haben dann, ich glaube, weiß nicht, 3-4 Wochen, nachdem ich angefangen habe bei Militar, gab es eine Führungskräftekonferenz, wo auch dann die Unternehmensleitung, Herr Benz, dann auch nochmal vom versammelten Führungsteam auch nochmal gesagt hat, ja, Nachhaltigkeit ist für uns wichtig und das ist die Basis. Und
warum denn eigentlich? Entschuldigen Sie, dass ich Sie unterbreche. Was hat er denn gesagt? Warum ist das für die Militar-Gruppe wichtig?
Gibt es mehrere Gründe. Ich versuche das mal zusammenzufassen.
Ja.
Also zunächst einmal, und das ist das Schöne, Sie wissen ja, Tchibo ist auch ein Familienunternehmen. Ich liebe in gewisser Weise Familienunternehmen,
ja,
weil in diesen Familienunternehmen Werte eben viel konstanter und kontinuierlicher auch gelebt werden. Das gibt es natürlich auch bei börsennotierten Unternehmen, also will jetzt gar nicht hier.
Ja,
gut
aber
gehen,
der Wechsel
böse.
Ist ja nicht so. Ich habe gelesen auf Ihrer Website hohe Betriebszugehörigkeiten, irgendwie
richtig.
15 Jahre oder 16 Jahre im Durchschnitt. Da kann man natürlich mehr aufbauen auf Themen, auch wirklich mal durchhalten. Das ist ja schon der Vorteil von einem inhabergeführten Mittelstand, ja.
Ganz genau. Und die Eigentümerfamilie hat sich eben dann noch bevor ich da war, das kenne ich jetzt aus Schilderung, eben auch zusammengesetzt und hat gesagt, was ist uns eigentlich wichtig für dieses Unternehmen Melitta? Wo wollen wir da eigentlich hin? Und eine wesentliche Erkenntnis war, ja, Melitta soll ein Familienunternehmen bleiben. Mhm. Wir als Familie bekennen uns zu dem Unternehmen. Und zum anderen, welche Funktion hat dieses Unternehmen? Und auch im Sinne unserer Gründerin Melitta Benz, soll Melitta auch eine gute Bürgerin sein. Das heißt, soll einen Beitrag leisten, einen relevanten Beitrag im Kerngeschäft natürlich zuvorderst, aber auch über das Kerngeschäft hinaus zur nachhaltigen Entwicklung oder heute würden wir dann sagen zur Nachhaltigkeitstransformation. So, und das ist natürlich die Basis, wenn diese Werte da sind in der Eigentümerfamilie und auch dann in der Unternehmensleitung.
Wie haben Sie das, wenn ich mal so direkt fragen darf, wie stark haben Sie dieses Commitment erlebt? Dürfte das auch Geld kosten dem Unternehmen?
Das selbstverständlich kostet ein solches Commitment, kostet Geld und auch Kapazität. Und es war ja auch dann so, Frau Röck und ich haben uns dann, als wir gestartet sind, zusammen den Prozess weiterzuentwickeln, haben uns gesagt, was brauchen wir jetzt eigentlich? Und natürlich brauchen wir ein entsprechendes Team, weil Melitta ist groß, ist auch sehr global aufgestellt mit vielen operativen Units, nicht ausschließlich in Deutschland oder anderen europäischen Ländern, sondern zum Beispiel auch in Brasilien, also in Südamerika und Nordamerika.
Ja, Kaffee ist eine große Herausforderung fürs Thema Nachhaltigkeit, ja?
Ja,
schon allein über den Rohwarenbezugsprozess.
Genau, und es geht ja auch hier nicht ausschließlich um Kaffee, sondern zum Beispiel auch um Kunststoffe, ne? Swirl, Toppitz und andere Marken mit Haushaltsprodukten. Es geht auch um Elektrogeräte, Verpackungen. Und da sind wir natürlich auch in allen Themen.
Keiner einfachen Punkt unterwegs, ja.
Mittendrin statt nur dabei, wie man so schön sagt. Und wir haben dann gesagt, ja, wir brauchen eine entsprechende Struktur. Und da haben wir jetzt dann natürlich zunächst mal ein Team aufgebaut, auch mit zusätzlichen neu dazukommenden Kolleginnen und Kollegen. Und ich denke, hier haben wir auch nochmal einen relativ neuen Ansatz auch gewählt, weil es gibt zwei Teilteams, nämlich ein Teilteam, was sich eher um Strategie und Kommunikation kümmert und ein anderes Teilteam, was sich eher um Managementsysteme, Prozesse und technische Fragen kümmert. Also um eben auch zu gewährleisten, wenn wir mit den operativen Units auch sprechen, dass wir auch eine ganzheitliche Beratung, Unterstützung und Koordination auch leisten können. Also über das übergeordnete strategische hinaus auch ganz konkret in die eigenen Wertschöpfungsprozesse, aber eben auch in die Wertschöpfungsketten hinein. So, und das haben wir systematisch aufgebaut und haben in den letzten gut und gerne 4 Jahren, seitdem ich dabei bin, sicherlich auch vieles erreicht. Jetzt kommen neue Anforderungen dazu oder vielleicht sind sie nicht so neu, aber der Gesetzgeber und das Umfeld.
Ja, das machen wir gleich. Das ist nochmal ein ganz großes Thema. Frau Röhrig, Sie hatten eben an einer Stelle einhaken wollen.
Genau. Ich wollte was ergänzen, weil wir den Bereich zum Beispiel deshalb extra in einer Unit gelassen haben. Also was wir gemacht haben ist, wir haben gesagt, okay, Wolfgang Wendig ist die zweite Führungskraft in dem Bereich. Der sitzt sozusagen auf der einen Seite in dem Bereich Haushaltsprodukte und zur anderen Hälfte in unserem. Und hat so, wenn man so möchte, zwei Geschäftsführerinnen als Vorgesetzte. Und da war aber auch so ein Stück weit Musik drin, weil wir jemanden auch aus den operativen Einheiten hatten, der wiederum wesentlich leichteren Zugang hatte zu den Kollegen, als wir das vielleicht manchmal aus der Zentrale haben. Und das, finde ich, war eine Logik, die haben wir uns jetzt nicht strategisch überlegt, aber die ist sehr gut in dem Prozess aufgegangen.
Wie ist denn überhaupt, ich muss ja jetzt nochmal nachhaken, Sie haben gesagt, vor 10 Jahren haben Sie das relativ direkt begonnen. Und Herr Dirks hatte eben gesagt, vor 4 Jahren wurde das dann auch verkündet. Und die 6 Jahre dazwischen?
Nee, nicht verkündet, aber wir haben sozusagen, wenn man das sich so vorstellt, wir haben vor, ich glaube, nicht ganz 10 Jahren, also mich gab es schon, glaube ich, im Unternehmen 1,5 Jahre, bevor wir da losgelaufen sind. Dann haben wir das Thema übernommen und haben dann, wenn man so möchte, mit sehr vielen externen Bordmitteln, weil ich damals hatte ich, glaube ich, eine Dame, die mich unterstützt hat bei dem Thema. Also ne, ist alles gewachsen. Und haben dann aber auch gesagt, was braucht es? Haben uns ein Team genommen aus allen Unternehmensbereichen. Das war von Anfang an international gedacht. Und ich weiß noch, zu Anfang war das eher so eine Art Projekt. Ne? Also wir sind dann wirklich auch von den Kollegen gefragt worden, wann ist denn das Projekt zu Ende?
Ja.
Nee, eigentlich nie. Ne, so, merkst du aber selber, kommt man nachher drauf. Sind da losgelaufen, haben wirklich bewusst gesagt, es gibt keine strategische Idee aus der Zentrale raus, sondern wir entwickeln die Unternehmens- oder die Nachhaltigkeitsstrategie fürs Unternehmen mit allen Beteiligten, damit man nämlich nicht genau not invented here hat. Und haben dann auch gesagt, wir machen das bewusst bottom-up. Das heißt, wir haben das mit dem Team gemacht, haben es dann danach den Geschäftsführern vorgestellt und haben sozusagen gemeinsam eine Strategie für die Gruppe entwickelt. Damit sind wir dann losgelaufen, auch in den Maßnahmen. Und als Stefan dazu kam, war das für mich nochmal so ein Moment, wann können wir Dinge nochmal auf ein nächstes Plateau hieven. Also wir haben wirklich geschaut, was kann die Organisation von der Schnelligkeit an zwar Ambitionen abbilden, aber wo nehmen wir Menschen auch mit, fahren nicht mit dem D-Zug durch und keiner kapiert's. Und mit Stefan war es dann wirklich nochmal so, auch durch die Tatsache, dass du ja alle Wertschöpfungsketten bei Tchibo auch hattest, dass wir gesagt haben, wir holen uns nochmal jemanden rein, der inhaltlich dann sozusagen die Übergabe macht von vielen externen Kompetenzträgern rein in die Organisation, weil ich felsenfest daran glaube, das bringt nochmal mehr Kraft. Ne? Also das heißt, so ungefähr auf der Hälfte der Zeit dann nochmal das Team aufgestockt. Da haben wir ja auch eigentlich erst verstanden, wo wir stehen. Also wenn ich mir überlege, als wir losgelaufen sind, haben wir ja fast 2 Jahre gebraucht, um zu verstehen, was haben wir für Daten. Die waren überall anders von der Logik. Na, das heißt, das so ein bisschen zu homogenisieren, zu gucken und wirklich auch zu schauen, wo wollen wir eigentlich gemeinsam hin? Was ist ambitioniert? Aber wie können wir das auch abarbeiten? Und dann durch die Logik zu sagen, wir haben einen strategischen Leiter, wir haben aber auch einen mit beiden Beinen noch im Unternehmensbereich, da dann wirklich auch zu gucken, wir haben heute Morgen gerade drüber gesprochen, was heißt es denn? Du kannst ganz viele Ideen haben, aber wenn du das Tempo nicht auf die Straße bringst, wird da auch nichts draus, ne? Also das war
Wie würden Sie das denn sagen? Wie war denn der Startpunkt von Melitta? Weil das ist ja mit diesen Transformationen, man könnte ja auch sagen, wieso brauchte es denn überhaupt eine Transformation? War denn vorher alles schlecht oder also das ist ja zu Recht auch immer hinterfragt, warum brauchen denn alle auf einmal eine Transformation? Ist das denn nicht ein selbstverständliches Thema, dass man nachhaltig wirtschaftet? Wie würden Sie das beschreiben? Wie haben Sie das erlebt, als Sie zu Melitta gekommen sind?
Also es gab natürlich eine sehr, sehr gute Basis. Ja, die Basis gab es auch schon in den 90er Jahren. Da wurde in den darauffolgenden Jahren wurde viel im Umweltmanagement natürlich schon gemacht, gerade auch was das Thema Produkte und Produktionsökologie betrifft. Auf der Basis hast du dann ja entsprechend den gerade geschilderten Prozess angestoßen. Und so gab es eben auch schon ein umfassendes Erfassungssystem für nicht finanzielle Kennzahlen. Eine entsprechende, zumindest Rumpfstruktur für Nachhaltigkeitsmanagement in alle Bereiche des Unternehmens, auch wirklich global. Also da war wirklich schon viel da. Aber es ist ja ein kontinuierlicher Entwicklungsprozess. Ne? Das ist ja gerade in Deutschland gibt es ja häufig nur 0 oder 100. Und in dem Thema, in dem wir sind, gibt es ganz viel zwischen 0 und 100. Ne? Und auf dem Weg sind wir. Und da gibt es natürlich kontinuierlich steigende Anforderungen. Und das eine ist, die eigenen Prozesse zu optimieren und zu verbessern. Das andere ist dann, die Wertschöpfungsketten entsprechend gemeinsam mit den Lieferanten, Unternehmen oder wie zum Beispiel im Kaffee mit den Farmerinnen und Farmern weiter zu verbessern. Und da sehen wir ja mehr und mehr, wir brauchen Kollaboration. Es gibt im Kaffee gibt's mindestens so 13,5 Millionen Farmen, häufig Kleinstfarmen.
Okay.
Ja, einmal rund um den Äquator, in diesen sogenannten Kaffeegürtel. Also ja, auch in, manche sagen 50, manche sagen 70 Staaten. ob jetzt Asien, Afrika, Südamerika etc. pp. Und da wird vieles gar nicht alleine gelingen. Ich habe vorhin schon mal kurz angedeutet, die einzelne Farmerin, der einzelne Farmer kann ja den besten Kaffeeanbau, auch ökologischen Kaffeeanbau gestalten. Wenn das Umfeld drumherum nicht stimmt, ob das Bildungsinfrastruktur ist, ob das Marktstruktur ist, ob das sonstige Infrastruktur ist, ob das Rahmenbedingungen sind, fühle ich mich in der Gemeinschaft, in der ich hier lebe, wohl und fühlen sich auch meine Kinder wohl. Dann ist das häufig dann schöne Arbeit mit der einzelnen Farm, aber es ist nicht nachhaltig im Sinne von dauerhaft zukunftsfähig.
Ist es nicht auch so, dass gerade diese Kaffeemischungen dann doch nach Weltmarktpreisen eingekauft werden? Wo gibt's welchen Kaffee und welche Bohne günstig? Wo war die Ernte besonders gut und damit der Kaffee günstig oder andersrum? Oder hat Melita da von Anfang an andere Wege bestritten?
Also wir sind circa Nummer 5 oder Nummer 6 der globalen Röstunternehmen. Das heißt, und wir bedienen ja auch mit vielen, nicht allen, aber vielen unserer Produkte den Mainstream- und Economy-Markt. Mhm. Das ist ein Markt, der nach Preis gekauft wird, gerade auch in den heutigen Zeiten. Ja, Inflation und so weiter. Ich glaube, das muss ich nicht weiter ausführen. Natürlich, und der globale Kaffeemarkt ist so gestaltet, dass es einen Leitindikator gibt, nämlich den Weltmarktpreis an den beiden Börsen, also einmal in New York für Arabica und in London für den sogenannten Robusta-Kaffee. Und natürlich hat das globale Auswirkungen auf die Preisgestaltung. Jetzt kommt aber die Frage dazu, kaufe ich rein über die Börse oder kaufe ich über entsprechende andere Lieferketten und welche Qualitäten brauche ich denn da auch jeweils? Ja? Und das heißt, das ist ein komplexes Gefüge, wo wir auch sagen, da können wir nicht, also natürlich leisten wir unseren Beitrag, aber vieles geht nur über die Gemeinschaft des globalen Kaffeesektors. Und da setzen wir gerade eine ganze Reihe verschiedener Programme auch auf oder beteiligen uns an entsprechenden Aktivitäten.
Das heißt, Sie hatten ja eben schon mal das Stichwort Kooperation genannt. Was ich glaube, wenn wir Wirtschaft neu denken wollen, ist für mich Kooperation eines der wichtigsten Themen überhaupt. Das, wo jetzt auch ich herkomme, wo jedes Unternehmen für sich seine Wege gegangen ist und seine Ressourcen hatte und seine Prozesse hatte. Ich glaube, wenn wir neue Wege gehen wollen, dann wird das nicht mehr funktionieren. Ich glaube, wir brauchen wirklich Kooperation, wenn neben dem Profitstreben auch ein wirklich nachhaltiges, langfristig nachhaltiges Wirtschaften im Vordergrund stehen soll. Kooperieren Sie auch mit anderen Kaffeeherstellern, mit Wettbewerbern sozusagen sogar? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, das machen wir natürlich in einem entsprechenden Rahmen, der auch, also auch wettbewerbsrechtlich möglich ist.
Ja, genau, natürlich, klar. Vorsicht, Schnitt, Cut.
Nein, das ist, ja, also da gibt es ja auch Äußerungen vom Bundeskartellamt im Sinne von.
Ja, wir
auch,
meinten ja jetzt nicht Nachhaltigkeit, sondern wir meinten jetzt
genau.
Sinnvolle Kooperationen.
Also Nachhaltigkeitskollaborationen sind eben auch durchaus erwünscht und möglich. Aber natürlich dann in einem entsprechenden Rahmen. Ja. Und das machen wir dann auch in der Gemeinschaft mit anderen Röstern, mit anderen Rohkaffeehändlern, aber eben auch mit Nichtregierungsorganisationen, Zivilgesellschaft und auch staatlichen Organisationen. Mhm. Und das ist genau die Gemeinschaft, die wir hier auch wirklich auch brauchen und benötigen, um wirklich diese zukunftsfähigen Kaffeeanbauregionen zu gestalten. Mhm. Ich möchte da mal ein Beispiel geben. Also was wir jetzt gerade vorbereiten auf Basis dessen, ich sag mal, was wir uns in den vergangenen Jahren erarbeitet haben mit unseren Projekt- und Aktivitätspartnern, aber auch was andere sich erarbeitet haben und auch in die Gemeinschaft schon als Wissen reingegeben haben. Wir wollen jetzt schauen, dass wir eine sogenannte nachhaltige oder regenerative Kaffeeanbauregion schaffen. Mhm. Und da ist natürlich der regenerative Kaffeeanbau, also zum Beispiel mit organischem Dünger, mit Agroforestry, also Schattenwaldanbau, mal verkürzt gesagt und so weiter, ist da ein wesentlicher Bestandteil, selbstverständlich. Aber dazu gehört dann eben auch in Kooperation mit der Zivilgesellschaft vor Ort und auch mit den Behörden und Verwaltungen vor Ort und der Gemeinschaft vor Ort zu schauen, wo sind denn hier noch weitere Hindernisse für eine dauerhafte Attraktivität hier in dieser Gemeinschaft zu leben und dort auch Kaffee anzubauen. Ob das fehlende Bildung ist, ob das fehlende Gesundheitsvorsorge ist oder was heißt fehlend, nicht ausreichende, ja, oder ob das vielleicht auch mal ein nicht vorhandenes Gemeinschaftshaus ist, wo sich eben abends oder wann auch immer getroffen werden kann oder Kinderbetreuung vorgenommen werden kann und so weiter und so fort. Das ist natürlich dann individuell zu adaptieren und das hat natürlich eine Komplexität. Da leisten wir sehr, sehr gerne einen Beitrag, aber brauchen natürlich viele andere Akteurinnen und Akteure, um das wirklich auch so zu gestalten,
dass es dauerhaft möglich ist. Also ein großes Thema und ja auch eine große Veränderung. Dahingehend, wenn man früher einfach nach Weltmarktpreisen eingekauft hat, den Kaffee, jetzt sich dafür zu interessieren, wo er denn herkommt. Aber Sie wollten das noch ergänzen, Frau Röhrig.
Ja, und zwar dahingehend, dass ich glaube, dass solche Themen eine doppelte Hebelfunktion haben. Ne? Auf der einen Seite für das, was Stefan eben beschrieben hat, vor Ort und auch für die jeweiligen Beteiligten, aber auch nach innen. Also wenn Sie wirklich glaubhaft Projekte haben, wo man wirklich merkt, da gehe ich rein, weil ich da als Mitarbeiter auch mitmachen möchte. Ich nehme jetzt mal ein anderes Beispiel. Wir haben in Indien vor ein paar Jahren etwas ins Leben gerufen, wo es darum ging, wir sind ein Verkehrbringer von Kunststoff. Wie können wir sozusagen da auch das Problem lösen? Und haben dann uns überlegt, dass wir gemeinsam mit Mohamed Yunus, der Organisation, um den mit Yunus herum, schauen, wie können wir quasi vor Ort den Wastepickern, also sprich den Menschen, die den Müll einsammeln, wie können wir da auch aktiv werden? Und warum erzähle ich das? Weil wir das Projekt auf der einen Seite erfolgreich im Markt etabliert haben in Indien, auf der anderen Seite war das aber eine Schlüsselrolle oder Schlüsselfunktion auch nach innen. Als wir das vorgestellt haben, sind so viele aufgestanden bei dieser Tagung und gesagt, Mensch, da glaube ich dran, da möchte ich mithelfen. Wir möchten da gerne mit vor Ort sein. Wie können wir uns da sozusagen auch mit engagieren? Und das ist, glaube ich, immer noch mal wichtig, weil Sie eben gefragt haben, wie passiert das nicht von automatisch? Ne? Mhm. Ich glaube, natürlich hat jeder eine Intention und möchte ja irgendwo auch Teil von etwas Gutem sein. Ne? Aber Dinge so zu manifestieren und Beteiligte und Mitmacher zu finden, das ist, glaube ich, auch noch mal nach innen eine Kunst. Ne? Und dann natürlich, Sie eben ja ganz zu Anfang gesagt haben, was heißt Kommunikation? Wenn Sie das so kommunizieren können, mitnehmen können, dauerhaft zum Thema machen, dass man eigentlich als Mitarbeiter sich damit beschäftigen muss, ob man will oder nicht. Ne? Und über das Kontinuum am Ende eine Wirkungstiefe und eine Wirkungskraft zu entfalten. Das wollte ich nochmal ergänzen.
Apropos Kommunikation, da hätte ich auch gleich die nächste Frage. Ich finde es immer so interessant. Ich habe mir natürlich jetzt im Vorfeld unseres Gesprächs nochmal die Website genau angeguckt. Und wie bei so vielen ist es bei Ihnen auch so, da gibt's das Unternehmen, da gibt's die Marken, da gibt's die Produkte und so weiter. Und dann gibt's das Thema Nachhaltigkeit. Das heißt, es ist noch ein Thema im Unternehmen. Und das ist bei ganz vielen ja so. Und ist auch irgendwie verständlich, weil wenn jetzt einer googelt und er möchte was zum Thema Nachhaltigkeit bei Melitta erfahren, ist es natürlich gut, wenn da oben Reiter ist und da kann ich draufklicken. Und da kommen auch die ganzen Themen, wie zum Beispiel das Kunststoffthema in Indien und das Projekt, was Sie eben angesprochen haben, Herr Dirks, das kommt da auch alles. Aber wie erleben Sie das denn kommunikativ? Wenn ich jetzt mal von außen Melitta angucke, habe ich das Unternehmen nicht im Kopf als ein besonders nachhaltiges. Wie klappt das denn mit der Kommunikation oder was sind die Probleme?
Ich glaube, Probleme würde ich es nicht nennen. Also was haben wir von der Kommunikationsphilosophie gemacht? Also ich habe versucht, in den letzten Jahren eigentlich von Anfang an das wirklich intensiv mit den Themen, die das Unternehmen und die Unternehmenssteuerung betreffen, zu verweben. Also wenn Sie sich, ich glaube, die letzten 8 Geschäftsberichte angucken, haben wir das von Anfang an wirklich versucht, integrativ zu betrachten. Wir haben aber sehr lange sehr zögerlich in, wie soll ich sagen, also ich komme eher von der Prämisse und ich glaube Stefan auch, wir arbeiten erstmal ab und wir machen erstmal Hausaufgaben, bevor wir uns hinstellen und sagen, übrigens, also wir sind hier die Besten und können das, das und das. Und wir haben eigentlich, wenn man ehrlich ist, erst seit ungefähr einem halben, dreiviertel Jahr fangen wir an und gehen damit mal raus, weil wir glauben, wir sind jetzt auch wirklich mal so aufgestellt, dass wir drüber reden können, dass wir aber auch beweisen können, wir haben Hausaufgaben gemacht, wir sind da dran. Natürlich ist der Weg das Ziel, aber ich hätte es in so einer, wie soll ich sagen, Trommelarie davor, das hätte ich nicht richtig gefunden, ne? Weil ich wirklich der Meinung war, wir haben erstmal intern beweisen müssen, dass wir es aufstellen, dass wir die Leute hinter uns haben, dass wir unsere Themen im Griff haben und dass wir wissen, wohin wir wollen. Und wenn wir das wissen, können wir darüber reden.
Wie ist das im Unternehmen aufgenommen worden? Sie hatten ja den Prozess schon vorhin dargestellt, Bottom-up, Strategieentwicklung, sicherlich einer der stärksten Wege nach vorne. Trotzdem die Frage, wie ist diese strategische, naja, vielleicht nicht Neuausrichtung, aber doch Fokussierung im Unternehmen aufgenommen worden? Und wie sehen die Mitarbeiter, dass das jetzt oder auch jetzt erst darüber kommuniziert wird?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, es gibt unterschiedliche Entwicklungsstufen in den Köpfen der Menschen, die mit uns arbeiten. Ich glaube, dass viel auch ein Erkenntnisprozess war, also wirklich zu verstehen, was bedeutet das für uns, was hat das aber auch für Implikationen. So, und zum Beispiel unser Finanzgeschäftsführer, der hat irgendwann ganz klar mal auch seinen Leuten kommuniziert, dass was wir machen, sichert ihm die Finanzierung. So, das war aber auch zu Anfang, macht ja jeder sozusagen seins, ne? Hat seinen Absolut. Verantwortungsbereich, so. Und da wirklich zu verdeutlichen, wie greifen denn die Dinge ineinander, wie müssen wir das systemisch denken, da würde ich mal sagen, auch selbst nach 8 Jahren haben wir ja noch nicht 100% bei den Menschen erreicht, sondern das sind so, ich würde mal immer so sagen, man springt von Plateau zu Plateau und hat so Erkenntniseffekte, hat Momente, wo man sagt, ach okay, da passen die Dinge zusammen. Und zum Beispiel zu Anfang, ich weiß noch, da ging's darum, als Dr. Benz irgendwie sagte zu Anfang mal so, Mensch, da ist extrem viel Risiko, wenig Chance drin. Da müssen Sie ja erstmal gucken, dass Sie einen der Familienmitglieder dahin bekommen, dass der mitgeht und dazu Lust hat. Ne? Mhm. Also Jero Benz war da sehr schnell dabei, aber bei dem älteren Herrn haben wir schon noch ein, zwei Schleifen drehen müssen.
Ah, ja.
Das heißt, es ist ja auch da nochmal zu gucken, wo habe ich denn Angst vor? Was kann ich drehen in einer Opportunität? Wie gehe ich damit um? Und ich habe dann zum Beispiel, ist ganz banal, zu Anfang hat ja auch nicht unbedingt jeder Geschäftsführer bei uns in der Gruppe gesagt, Juche, das, was Katharina sich da jetzt überlegt hat, hat irgendwie für uns eine Relevanz. Und wir haben damals, ich weiß noch, da warst du noch nicht da, aber uns überlegt, naja, es kostet was, aber es bringt uns auch was. Und dann sind wir zum Beispiel mit einem, ich hatte auf einer Preisverleihung ein Startup kennengelernt, die sich um Abfallmanagement gekümmert haben und sozusagen Abfall als Sekundärrohstoff betrachtet haben. Dann haben wir gesagt, okay, vielleicht ist da ja Musik drin. Wir gehen mal durch jede Fertigung, gucken uns die Fertigungen an, weil wir sehr viel Geld dafür bezahlt haben, dass der Müll entsorgt wurde.
So. Ja, ja.
Und dann gab es so ein, zwei Momente, wo ganz klar wurde, wir können das, was wir sozusagen als Abfall haben, für jemand anderen wiederverwerten. Also ich habe ein Beispiel, macht's recht plastisch. Wir haben sehr viel Schlacken in der Tapetenfließproduktion. Die hat damals, haben wir dann verstanden durch die Berater, wir können das verkaufen und ein sehr großes deutsches Industrieunternehmen macht daraus so Einlegematten für Särge. So, das heißt, wir sind von Anfang bis zum Schluss für sie da.
Ja,
ja, also ne, das heißt, da, also ne, das zu verstehen. Und dann war auf einmal Musik drin, weil das ein EBIT-relevanter Betrag war.
Ja.
Das heißt, sie haben vielleicht sogar mal mit dem Kollegen, der vorher gesagt hat, Mensch, geh mir mal damit nicht auf die Nerven, ich mache doch schon genügend. Ne, da hat man eine nächste Tür geöffnet. Und ich würde das mal so beschreiben, Stück für Stück mit Erkenntnisstufen. Ich glaube aber auch, dass wir bei weitem noch nicht da sind, wo du sagst, wir wir klatschen jetzt bei jedem zu 100% ab. Und ich glaube, das ist ja auch wichtig, ne, dass man miteinander auf einer Reise ist und aber klar immer mal wieder sich vorwärts bewegt. Ne? Oder dass wir zum Beispiel bei einer Führungskräftetagung hatten wir John Elkinden da. Der hat uns was erzählt über seine Erfahrungen. Wir hatten Jochen Zeitz da. Na, also auch, um nochmal klar zu machen, wenn man mit Menschen aus dem Kompetenzfeld spricht, wo ist da denn Musik drin und wie veränderst du wirklich was? Ob das dann bei jedem zu 100% beim ersten Mal angekommen ist, weiß ich nicht, aber da ist, glaube ich, auch der Weg das Ziel.
Herr Dirk, Sie haben das eben schon angesprochen. Zu den eigenen Bestrebungen und eigenen Ideen kommen jetzt ganz viel Regulatorik dazu. Ist das für Sie nochmal in der Militärgruppe ein neuer Angang? Oder sagen Sie, wir haben vorgesorgt, wir sind da schon relativ? Oder wie passt das jetzt mit den eigenen Bestrebungen zusammen, die Sie sich selbst auf die Agenda gesetzt haben?
Also von der Stoß- und Zielrichtung her dieser Gesetzesvorhaben passt das natürlich absolut zu dem, was wir uns auch vorgenommen haben und woran wir arbeiten. Das ist ganz klar, weil es ist klar, wir müssen die Klimakrise aufhalten, wir müssen Entwaldungen stoppen, wir müssen den Abnahme der Biodiversität aufhalten, nicht nur wir als Militär, sondern wir als globale Gesellschaft
als
natürlich.
Menschheit, ja.
Wir müssen es schaffen, global gerechte Wertschöpfung zu ermöglichen und Teilhabe zu ermöglichen und sicherzustellen. Und so verstehe ich die entsprechenden Strategien, globalen Abkommen und auch entsprechenden Gesetze, Verordnungen etc. pp. So, also das tragen wir absolut mit. Natürlich kommt jetzt viel vom Gesetzgeber in sehr kurzer Zeit, in sehr hoher Komplexität und mit teilweise sehr, sehr kurzen Fristen.
Und sehen das unsere ist Hörer nicht nur Sie ja leider nicht, aber ich kann am Gesichtsausdruck sehen, dass diese Worte doch sehr ernst gemeint sind, dass es doch eine relative Anforderung ist, die da jetzt auf nicht nur Sie, sondern auf natürlich alle zukommt.
Das ist eine Herausforderung, ganz klar, nicht nur für uns, sondern für viele anderen auch. Das ist schon so. Möchte mal ein Beispiel herausgreifen.
Gerne.
Verordnung für entwaldungsfreie Lieferketten, etwas verkürzt. Also der Titel ist deutlich länger, aber ja. Ich glaube, das ist so verständlich.
Ja.
Das betrifft unter anderem auch Kaffee, nicht nur Kaffee, auch Kakao und viele andere Commodities. Und ja, da haben wir in vielfacher Hinsicht als Kaffeebranche global eine, natürlich insbesondere als europäische, aber auch als globale Kaffeebranche eine große Herausforderung. Weil da geht es erstens darum, dass Geolokationsdaten benötigt werden von, mindestens 13,5 Millionen Kaffeefarmen global,
ja.
Einmal rund um den Äquator in vielen Entwicklungs- und Schwellenländern,
ja.
Wo es solche Strukturen häufig noch nicht gibt. Dann braucht es einen entsprechenden satellitengestützten Nachweis, dass seit Ende 2020 dort keine Entwaldung stattgefunden hat. Also wir haben Gespräche geführt mit der Europäischen Agentur. Die kann diese Daten nicht so liefern in der verordnungsgemäßen Qualität. Und wir sind auf der Suche und es gibt unterschiedliche Qualitäten. Aber zum Beispiel Umwandlung von Primärwald in Schattenwald oder Agroforest gibt es nach meinem Kenntnisstand bisher noch kein System, was das nachweisen kann. Es gibt dann natürlich noch viele Anforderungen im Sinne auch der Datenweitergabe in der Kette, weil die soll ja idealerweise Open Source sein. Also im Sinne, jede und jeder kann mitmachen, also niedrigschwellig, integrativ, inklusiv. Es geht um das Thema Datensouveränität. Da haben wir natürlich auch nochmal Rechtsanforderungen. Also neben Strukturen
absolut, ja.
In den kaffeeanbauenden Ländern auch noch Rechtsanforderungen und Datensicherheit und Vertraulichkeit auch entlang der Ketten und in der Datenweitergabe. Und das sind viele, viele Herausforderungen, also denen wir und alle anderen in der Branche also uns sehr, sehr gerne stellen. Und ich will nicht verleugnen, dass jetzt auch da einiges in Bewegung jetzt gerade gerät und noch schneller in Bewegung gerät, als es vielleicht vorher der Fall gewesen wäre. Nichtsdestotrotz ist das so ein Beispiel dafür, wo wir sagen, ja, wir sind dabei, wir machen es, Aber allein schon, um auch die Nationen mitzunehmen, aus denen der Kaffee kommt, werden Absolut, wir an vielen ja. Stellen mehr Zeit benötigen, als uns diese Verordnung gerade gibt. Und wenn ich das sagen darf an der Stelle, wir haben gehört, Frau Baerbock war in Brasilien. Ihr wurde nicht nur der rote Teppich ausgerollt. Es wird teilweise ich will jetzt gar nicht nur auf Brasilien mich beziehen, Brasilien ist absolut mit dabei, aber sieht auch die Herausforderungen, die sagen, das hat auch einen leichten neokolonialistischen Touch, was hier gerade passiert. Wir haben andere Anforderungen, Carbon Border Adjustment Mechanism, wo eben vermieden werden soll, zum Beispiel bei Stahl und Aluminium, dass unsere Transformation hin zur klimaneutralen Produktion, wo man gerade dran ist, wie wir alle wissen,
ja.
Dass das nicht konterkariert wird durch hoch mit Emissionen belastete Importe aus anderen Ländern. Wenn Sie sich da mal zu diesem sogenannten CBAM-Vorhaben der EU, habe ich heute Morgen noch wieder gelesen, Zeitungsberichte aus Asien durchlesen, dann sehen Sie also ja teilweise Empörung wirklich auch. Und das soll nicht heißen, nochmal, dass wir gegen diese Vorhaben sind. Bloß die Frage ist, wie schaffen wir es wirklich in einem respektvollen Miteinander über Kollaboration auf den verschiedenen Ebenen? Und da sind wir, wie gesagt, auch sehr, sehr gerne bereit, unseren Beitrag als Militär dazu zu leisten, gemeinsame Ziele zu bilden und dann auch gemeinsame Prozesse auf den Weg zu bringen, um wirklich auch diese globale Transformation
Was
zu
aber
gestalten.
Für mich ja schon wieder auch überhaupt eine Grundvoraussetzung fürs neue Wirtschaften ist, dass mehr gemeinsam gedacht wird und gemeinsam nach Lösungen gesucht wird. Also von daher finde ich so einen gewissen Zwang zur Kollaboration durchaus auch sinnvoll. Aber Sie wollten noch was ergänzen, Frau Röhrig.
Naja, ich glaube, es ist alles mit einem gesunden Pragmatismus, um trotzdem die Dinge zu erreichen, die man sich vorgenommen hat. Und das, was du eben beschrieben hast, ist, wir werden ja oft gefragt oder viele Unternehmen, die uns um uns rumsitzen, sagen, mein Gott, diese ganzen Richtlinien, das braucht kein Mensch. Das glaube ich nicht, sondern ich glaube, dass
die... Das wäre jetzt auch meine
genau.
Frage, vielleicht kann ich die auch noch mal kurz formulieren, weil... Ja. Viel gerade jetzt Startups, die jetzt sehr nachhaltig sich gleich aufstellen, fordern sehr lautstark mehr Regulatorik, damit das, was sie machen, noch einen anderen Stellenwert auch hat. Kann ich sehr gut verstehen. Unternehmen, jetzt sind sie im Mittelstand, gerade Konzerne, große, sind natürlich nicht so happy über die Regulatorik. Und Herr Dirks, Sie haben es gerade ausgeführt, da hängt ja auch immer sehr viel dran. Wie sehen Sie das denn?
Nee, ich glaube, Regulatorik hat zwei Effekte in dem Fall. Ne? Dass auf der einen Seite die bisher vielleicht den Schuss noch nicht gehört haben, jetzt wirklich mal ins Tun
in Gang
kommen müssen.
Ja.
Das ist ja, finde ich, schon mal zu begrüßen. Und das andere ist, das versuchen wir im Austausch mit Politik, NGOs und Verbänden zu gucken, wie kannst du die Anforderungen, die wir haben, pragmatisch und gut lösen. Weil auch das muss man ja sagen, wir gehören jetzt zu einem, wir eben diskutiert, sind wir kleiner Mittelstand, großer Mittelstand.
Ja.
Also wir sind jetzt nicht mehr ganz klein, aber auch nicht riesig. Trotzdem bedeutet es ja, es bindet Kapazitäten, es bindet aber auch Investitionen,
es kostet Geld.
Das musst du dir ja alles leisten können. So, und ich glaube, da muss man wirklich schauen, dass man das Rad nicht überdreht und dass man auch die Regularien, die man im Kopf hat, am Ende auch so, wie wir überhaupt systemisch mal versteht, was ist machbar, was ist nicht. Und das hat Stefan ja eben gerade beschrieben, wenn wir nicht in der Lage sind, die Anforderungen zu bedienen, egal wie wir uns strecken, dann stimmt ja irgendwo was im System nicht. Ne? So.
Das ist eine meiner größten Sorgen in dem Zusammenhang als überzeugter Nachhaltigkeitsmanager, dass wir hier am Ende des Tages in einen Bürokratismus reinfallen, wo viel, viel Papier produziert wird, aber wenig Wirkung im Ursprung oder in den globalen Lieferketten. Wenn ich da noch mal kurz ein Beispiel geben darf. Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz erfordert eben auch die Einrichtung von Hinweisgebersystemen. Und da haben wir im Kaffeesegment über die Koordination des Deutschen Kaffeeverbandes ein eigenes kaffeespezifisches Hinweisgebersystem global eingerichtet. Ear4U heißt das. Und das haben wir gemeinsam mit anderen Akteuren, deutschen internationalen Akteuren der Kaffeebranche eingerichtet. So, jetzt haben wir ein Projekt momentan in Brasilien. wo wir gesagt haben, das eine ist, dass es irgendwo im Netz einen Hinweis gibt. Übrigens, hier kannst du deine Hinweise abgeben, liebe Farmerin, liebe Erntehelferin oder wie auch immer. Aber wie machen wir das denn jetzt überhaupt bekannt, dass es das gibt?
Ja.
Ja? Und dazu machen wir, und was können wir dann, wie können wir das so gestalten, dass dann auch, naja, die richtigen Schlüsse daraus gezogen werden, aus dem, was an Hinweisen da auch eingeht. Ja, haben wir eine Gemeinschaft gegründet, sind nach Brasilien in die Projektregion gegangen mit einem Projektpartner, nicht Regierungsorganisation Solidaridad, und die dort vor Ort stark vertreten sind und haben gesagt, so, lass uns das mal einrichten. Die erste Reaktion der lokalen Community war, wieso denn noch ein Hinweisgebersystem? Wir haben doch schon zwei. Erster Punkt, ja, nämlich ein staatliches und ein weiteres aus der Zivilgesellschaft mit Gewerkschaften und so weiter heraus. Der zweite Punkt war, wir haben gesagt, ach, wie könnten wir das denn jetzt mal kommunizieren vor Ort? Da haben wir uns Gedanken gemacht zu Flyern und Postern und eine App fürs Handy und so weiter.
Ja.
Ja. Und da haben wir das Feedback bekommen. Also wenn ihr das so kommuniziert, dann schaut sich das keiner an, weil das ist, da sind immer die Worst Cases, also mit Piktogrammen und so dargestellt.
Ja, ja.
und das ist, das schreckt eher ab, als dass es ermutigt dazu, Hinweise auch abzugeben. Ja, und das findet nicht die Akzeptanz. Und da sind wir jetzt gerade dabei, eben mit den Beteiligten vor Ort zu erarbeiten. Was ist denn
das
eine
Das ist sehr
Art
interessant, wenn man mal die Auswirkungen einer solchen Vorgabe dann mal so konkret durchspielt und sich damit dann auch ganz konkret befasst. Finde ich sehr spannend. Was mich auch noch interessieren würde, wie nimmt denn der Kunde die ganzen Bemühungen, die Transformation wahr? Kriegen Sie irgendwelches Kundenfeedback? Kommt irgendwas beim Kunden an? Haben Sie den Eindruck, dass es den Kunden, Sie haben das eben gesagt, Herr Dirks, Sie sind in dem Bereich Massenware unterwegs und auch preissensible Produkte unterwegs. Wie ist denn die Reaktion der Kunden?
Also vielleicht zwei Dinge. Und zwar wichtig bei all dem, was wir gemacht haben, dass wir wirklich auch im Stakeholder-Dialog sind. Das heißt, wir haben wirklich institutionalisierte Austauschformate, wo wir wirklich mit dem Handel, mit NGOs, mit dem Kunden, ne, wirklich in den Austausch gehen und da auch ernst gewolltes Feedback nehmen, ne, um daraus auch zu lernen und es besser zu machen. Was Kommunikation mit dem Kunden anbelangt, gibt es auch nochmal alles, was, sagen wir mal, auf Verpackungen, ne? Wie gehen wir damit um? Und ich glaube, Ihre Frage zielt ja eher auf die Haltung des Kunden ab. Ich glaube, dass Nachhaltigkeit ein immer wichtiger werdendes Thema wird. Das ist aber in der Endkonsequenz, wenn jetzt, sagen wir mal, der Müllbeutel 10 Cent teurer wird, das muss man auch, glaube ich, miteinander begleiten, weil das ist kein Automatismus, ne? Wir haben gerade in den Haushaltsprodukten, sind das eher Low-Interest-Dinge, ne? Also das heißt, ich kaufe da kein Kleidungsstück oder ich beschäftige mich damit. Aber ich würde schon sagen, dass wir beim Kunden feststellen, dass das Thema Nachhaltigkeit mehr als ein Hygienefaktor ist. Und dann würde ich auch nochmal sagen, Kunde ist für uns ja beispielsweise auch Industriegeschäft. Ne? Das heißt, wir sind
klar.
Lieferant von McDonald's, IKEA, der Deutschen Bahn. So, für die ist das essentiell. Wenn wir da bestimmte Auditierungen nicht bestehen, dann werden wir die nicht mehr beliefern. Ne? Also das heißt, da ist nochmal eine Unterscheidung zwischen Endkonsumer und B2B. Und da würde ich sagen, hat sich in den letzten Jahren massiv rauskristallisiert, dass es da sowohl vom Einzelhandel als auch von den Industriekunden massive Anforderungen in unsere Richtung gibt.
Ja, das ist natürlich eine sehr interessante Diskussion. Es ist ja ganz spannend, ganz aktuell gerade hat ja Penny 10 Produkte, die sie zum wahren Preis anbieten, so wie sie es nennen. Und ich glaube, das teuerste ist 94% teurer, als sie es Penny normalerweise anbietet. Ich finde diesen Versuch ganz interessant, weil es wird ja nun auf allen Kanälen diskutiert. Ist das jetzt sinnvoll? Ist das nicht sinnvoll? Und was bedeutet das? Und stimmt das? Und ist das PR oder Marketing oder hat das einen wahren Hintergrund. Also ich finde es ganz spannend, schon darüber nachzudenken, dass mehr Nachhaltigkeit auch seinen Preis hat. Trotzdem glaube ich, dass kein Weg dran vorbeigeht.
Naja, es ist insbesondere, glaube ich, in Zeiten wie diesen nochmal so ein, wie sagt man das, Makrostest, ne, um zu gucken, in einfachen Zeiten ist es leicht.
Es ist, ne, immer leicht, so, ja.
Jetzt in den Zeiten, wo du wirklich gucken musst, durch Inflation, durch Preissteigerungen, da am Ball zu bleiben, und das gilt sowohl fürs Unternehmen als auch für uns als Privatperson, da wird sich nochmal entscheiden, ob wir wirklich in der Lage sind, das Problem zu verstehen, zu erkennen und aktiv zu behandeln sozusagen. Ne?
Da würde ich auch gerne meine Abschlussfrage hinrichten, gerne an Sie beide getrennt. Transformation, Sie haben da doch jetzt schon recht viel Erfahrung gesammelt, weil Sie im Vergleich sich, würde ich schon sagen, früh auf den Weg gemacht haben, als Unternehmen diese Transformation auch wirklich aktiv anzugehen. Das heißt, nicht nur vom Markt geschubst zu werden und gezwungen zu werden, sondern einen aktiven Transformationsprozess gestartet haben. Was wären Ihre drei wichtigsten, naja, sagen wir ruhig mal Tipps für alle, die sich vielleicht dann auch jetzt auf den Weg machen wollen, eine Transformation in ihrem Unternehmen zu starten? Wie bekommt man das wirklich nachhaltig und auch schon profitabel? Es macht ja auch keinen Sinn, wenn das Unternehmen darüber pleite geht, ins operative Geschäft.
Ich glaube, es fängt an mit wirklich Mut und Haltung, bewusst machen, was möchte ich als gegebenenfalls Inhaber, als Firmenlenker, als Mitarbeiter, was möchte ich da erreichen? Ich glaube, es braucht ganz viel Transparenz und ganz viel, sagen wir mal, auch Konsequenzenmanagement. Ne? Also wenn du A sagst, dann musst du B sagen. Und das ist total schwierig für Unternehmen, wo von oben das nicht gelebt wird.
Ja.
Das zu 100% konsequent durchzuhalten. Also das ist wirklich, hat ganz viel mit der Vorbildfunktion zu tun, mit der Rolle, die man einnimmt. Und ich glaube auch mit einem neuen Verständnis, wie führe ich Menschen und in welche Bilder bringe ich die rein. Also wenn du den Kontext nicht verstehst, dann kannst du da nicht zu 100% mitmachen.
Absolut.
Und ich glaube, da braucht es einfach auch andere Kompetenzen, als es die vielleicht früher gab.
Herr Dirks?
Ich finde am wichtigsten anfangen.
Hi.
Weil das Thema ist so komplex, ich kann mich da auch ganz schön in die Untätigkeit hinein recherchieren und denken.
Ja. Ah, ja.
Aber natürlich, na, und deswegen anfangen ist wichtig. Und natürlich dann schauen, was sind die wesentlichen Anforderungen aus meinem Geschäft heraus und aus meinem Umfeld heraus. Das heißt, welche regulatorischen Anforderungen sind besonders relevant, welche Kundenanforderungen habe ich und was geschieht in meinen Lieferketten, wo sind da die großen Wirkungen. Wenn ich diesen Überblick erstmal habe, also man würde das ja dann Fachjargon eine Wesentlichkeitsanalyse nennen, ja, wenn ich das habe und sage, okay, das sind so die drei Top-Themen, die, an denen ich arbeiten sollte, ja, im ureigensten Interesse, dann zu schauen, wo finde ich die Menschen im Unternehmen, die einen besonderen Beitrag dazu leisten können, vielleicht auch nochmal, wer kann mich von außen nochmal unterstützen, das ist gerade am Anfang durchaus auch nochmal hilfreich. Ich sage nur, Obacht, nicht jede und jeder, der ein Semester, ein Seminar dazu besucht hat, ist eine Expertin.
Ja.
Ja, das ist nämlich gerade leider eine Entwicklung, die da draußen zu beobachten ist, die ich sehr bedenklich erachte. Ja, dann wirklich die großen Linien einmal definieren und das operationalisieren mit konkreten Maßnahmen und dann loslegen. Und dann ist es wirklich Learning by Doing. Und naja, ich bin seit 17 Jahren im Nachhaltigkeitsmanagement und in gewisser Weise mache ich immer noch Learning by Doing. Ich habe gerade ein Beispiel geschildert.
Ja, absolut. Ja, das waren tolle Tipps, weil wenn man die beiden jetzt mal zusammenzählt, ich glaube, dann hat man schon einen Fund in der Hand, mit dem man tatsächlich starten kann. Vielleicht als allerletzte Frage an Sie, Frau Röhrig. Sie hatten am Anfang gesagt, einer der Inhaber hat gesagt, extrem viel Risiko, wenig Chance liegt in dieser Transformation. Wie wird das heute im Unternehmen bewertet?
Ich würde sagen, andersrum. Also das haben wir geschafft und man hat verstanden, dass sozusagen das uns nachhaltig nach vorne bringt und auch das Unternehmen für die Zukunft aufstellt. Ne?
Würden Sie so weit gehen zu sagen, viel Risiko ist nicht zu tun, wenn man es nicht angeht?
Ist alternativlos.
Alternativlos, da haben wir das wunderbare Stichwort. Und Schlusswort.
Ja, das war ein toller Überblick über die Transformation der Melitta-Gruppe. Und ich glaube, mein Eindruck ist, und ich bin auch gespannt, von den Hörern da ein Feedback zu kriegen, ein sehr glaubwürdiger und tatsächlich auch ein sehr nachhaltiger Weg, den die Melitta-Gruppe dort seit vielen Jahren schon geht. Und ich bedanke mich sehr herzlich, dass Sie uns da Einblick gewährt haben und dass Sie auch unseren Zuhörern so viel mit auf den Weg gegeben haben, die vielleicht noch am Anfang sind oder vielleicht auch noch gar nicht gestartet sind, sich auf den Weg zu machen. Anfangen ist das große Stichwort, sich Ziele setzen, operativ messbare Ziele setzen und vor allem das Unternehmen, die Mitarbeiter mitnehmen und sich dann auf den Weg machen. Ich wünsche Ihnen dabei weiterhin viel Erfolg und bedanke mich sehr herzlich, dass Sie heute meine Gäste waren.
Ja, wir haben zu danken.
Dankeschön, hat Spaß gemacht.
Danke. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen heute. Und vielleicht könnt ihr das eine oder andere von dem, was die beiden mit uns geteilt haben, heute in die eigene berufliche Praxis übernehmen. Wenn ihr uns unterstützen wollt, bewertet uns auf den Plattformen und noch besser, empfehlt uns direkt weiter und unterstützt damit, dass Wirtschaft neu denken, den Weg in die Praxis findet. Tschüss und bis zum nächsten Mal.